dein Name erretten kann, Herr. Es ist kein anderer Name, heißt es in deinem Wort. Kein anderer Name, damit Menschen Errettung haben können, als nur dein Name, Herr. Und dafür danken wir dir. Danke, dass du hier bist. Du sagst sogar, wo zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen, bist du mitten unter ihnen. Und du bist jetzt hier, wir sind viel mehr, wir sind über 300. Du bist auch draußen bei den Kids, in den Kindergruppen. Und danke dir auch dafür, deine Gegenwart. Und hey, ich glaube, dass du heute auch was Besonderes vorhast, besonders wirken möchtest. Und ich möchte dich echt bitten, dass du uns jetzt auch eine Aufmerksamkeit schenkst. Für das, was du uns zu sagen hast, für dein Wort. Für das, was dein Herz bewegt hat, was dich ins Gebet getrieben hat, nächtelang. Rede du jetzt durch deinen Heiligen Geist. Amen. Morgen. Es sind doch keine 300, schätze ich mal. Die anderen werden hoffentlich heute Abend kommen, wenn sie ihre fleischlichen Bedürfnisse gestillt haben. Die Sonne ist schon schön, ja, aber ich hoffe oder ich glaube einfach, dass ihr das nicht bereut, dass ihr hergekommen seid. Gut, also herzlich willkommen hier und wir haben heute einen besonderen Text auch, den wir uns heute anschauen. Und das hängt ein bisschen auch damit zusammen oder hängt sehr viel damit zusammen mit den letzten zwei Liedern. Wir haben eben gesungen Generation um Generation und das andere heißt, glaube ich, Völker, oder? Alle Völker sollen singen und bei dem Generation, da gab es auch nochmal, also es geht um alle Menschen. Und dann haben wir auch gesungen, denn wir wissen, dass es tatsächlich hier nur um Jesus geht. Jesus kam auf diese Erde, Gott wurde Mensch in Jesus. Nicht als Religionsstifter, sondern er kam, weil Gott diese Not gesehen hat, in der wir drin leben. Das schauen wir uns heute an. Ich möchte mit euch den Text heute lesen, Lukas Kapitel 6. Lukas Kapitel 6, ab Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, heißt es da, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Und jetzt werden diese 12 aufgezählt, die schauen wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Deswegen lese ich mal weiter mit Vers 17. Und als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, die kamen ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden und die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchten ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Total gewaltiger Text, den wir hier haben. Und diese zwei Sachen, eigentlich zwei völlig verschiedene Texte erstmal, ja, also zum einen lesen wir, Jesus betete, dann lesen wir, dass er die Jünger, also diese Apostel auswählte und dann lesen wir wieder von Heilung und so weiter. Ich habe darüber gebetet, dachte ich, okay, machen wir da zwei Predigten raus, aber ich habe gemerkt, diese zwei kleinen Texte hängen so eng zusammen und ich möchte euch das gerne erklären. Ich habe euch da auch wieder was mitgebracht. Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen professioneller geworden. Das Thema lautet Berufen.
Fängt schon an, ne?
Gut. Geht nicht. Heute haben wir echt Probleme mit der Technik. Gut. Nix. Wisst ihr was? Vielleicht kann einer mal parallel von der Technik mal versuchen, das oder Beamer mal versuchen. Wow, klasse. Halleluja. Danke für euer Gebet da. Es geht immer noch nicht. Dann sage ich einfach, ja. Ich sage es einfach. Ist vielleicht auch einfacher. Gut. Gut, es geschah in diesen Tagen, heißt es da, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Manchmal ist es ja auch mal interessant, was ging in Jesus vor? Was motivierte ihn überhaupt zum Gebet? Warum ging er ins Gebet? Und hier gibt es tatsächlich eine Motivation. Und das sehen wir. Und dazu mal die nächsten Verse. Ganz genau. Die stehen in Matthäus 5, Vers 1. Da heißt es nämlich, als er die Volksmengen sah, ja, stieg er auf einen Berg hinauf, um zu beten. Wir haben da also noch einen Zusatz. Wir sehen also hier offensichtlich, ist das eine Motivation, die Jesus auch hat. Jesus betete viel. Lukas gibt uns das auch immer wieder hier weiter. Und in Matthäus 9 heißt es zusätzlich nochmal, was hat es denn mit den Volksmengen auf sich? Ich meine, warum muss er beten, wenn Volksmengen da sind? Ja? Da heißt es, als er aber die Volksmengen sah, also im Grunde genommen genau die gleiche Formulierung, wurde er innerlich bewegt über die, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Man kann also wirklich sagen und davon überzeugt sein, dieses Gebet, was Jesus hier tat, das hing ganz stark zusammen mit diesen Menschenmassen, die uns hier beschrieben werden als krank, als erschöpft und am Ende. Das sah Jesus vor seinen Augen direkt, ja, aber auch vor seinen inneren Augen. Er sah viel weiter. Er sah nicht nur hier diese kleine Region, in der er war, sondern er sah tatsächlich alle Völker. Das bewegte Jesus. Und das bewegt Jesus auch für das Gebet, denn es ging ja weiter. Was tat er denn, nachdem er betete? Und jetzt schauen wir uns mal die nächsten Verse an. Die habt ihr auch hier auf der Folie, ab Vers 17. Da überspringe ich natürlich, weil hier haben wir nochmal diese Motivation. Ja? Jesus betet, weil er diese Volksmengen sah. Und in Vers 17 heißt es, als er mit ihnen herabgestiegen war, also hier überspringen wir das, was wir gleich uns anschauen, trat er auf einen ebenen Platz und eine große Schar seiner Jünger, es gab bereits viele Nachfolger, es waren nicht nur die 12, sondern es gab viele Männer und Frauen, die mit ihm waren. Und dann heißt es, und eine große Menge des Volkes. Und dann wird uns aufgezählt, ihr könnt das hier sehen, ich habe es bewusst mal hier so hingeschrieben, nachher sehen wir auch, warum sie kamen, so in dieser Unterteilung. Aus ganz Judäa, aus Jerusalem, also ganz Judäa heißt es südliche Israel und Jerusalem und von der Seeküste, vermutlich ist hier vom Mittelmeer die Rede, ja, und von Tyros und Sidon, das sind zwei ganz große Städte und Bezirke im Norden. Also sie kamen praktisch vom Süden, vom Norden, aus allen möglichen Richtungen, die kamen, und dann heißt es hier, ihn zu hören, was er ihnen zu sagen hatte, wir können das sagen, das Wort Gottes, ja, und von ihren Krankheiten geheilt zu werden, und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Und Jesus war klar, er hatte nur diese kurze Zeit auf der Erde, wir reden hier von 3 Jahren, diese kurze Zeit hatte er, um zu wirken, ja, um Menschen dieses Evangelium zu bringen, um Menschen zu heilen, Menschen, die sich nach Befreiung sehnten, nach Heilung sehnten, die Wahrheit hören wollten, die befreit werden wollten von Dämonen, von Sündenlast, von allen möglichen Sachen. Und in diesem Licht müssen wir dann auch sehen, und wer eine Bibel dabei hat, schlag doch mal auf Matthäus 9, ihr habt ja eben schon einen Vers gesehen, von diesen Versen, die ich jetzt lese, Matthäus 9, ab Vers 35. Da sehen wir was da Jesus wirklich busy war, wie er beschäftigt war, ja. Da heißt es ab Vers 35, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und als er die Volksmengen sah, und jetzt kommt dieser Vers wieder, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Warum spricht er von der Ernte? Weil Jesus sieht, die Zeit ist reif, die Zeit ist überreif. Er sieht diese Menschen, die keine Hoffnung haben. Er sieht diese Menschen, die belastet sind. Er sieht die Menschen, die religiös waren, die irgendwie alle ihren Glauben hatten. Und eigentlich, die Juden waren ja sozusagen in der Linie gewesen dessen, was Gott ihnen gegeben hat im Alten Testament. Aber er sieht einfach nur religiöse Menschen, die unter der Last der Sünde kaputt gehen. Und das bewegte ihn. Und Jesus weiß natürlich, er hat nur diese 3 Jahre. Und er ist auf dieser Erde, um einen Auftrag zu erfüllen, um uns natürlich auch die Evangelien weiterzugeben, um die Erlösung zu vollziehen. Aber er ist auch da, um sozusagen Menschen zu mobilisieren, ja, den Grundstock zu legen für die Menschen, die nachher noch rausgehen, um anderen davon weiterzusagen. Das sollte ja keine lokale Geschichte sein. Jesus ist gekommen für alle Menschen. Das heißt ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganzen Menschen. Und Jesus hat diesen Blick. Und darum ist er so besorgt, ja, dass er rausgeht und diese 12 Apostel beruft. Natürlich hatten diese 12 Apostel eine Sonderstellung gehabt. Diese 12 Apostel haben sogar apokalyptische Bedeutung. Die finden wir in der Offenbarung, die finden wir später wieder. Und die symbolisieren auch ein Stück weit auch die 12 Stämme Israel und. Man könnte vieles über diese 12 Apostel sagen, aber hier in erster Linie sind es einfach mal nur Gesandte. Denn das heißt das Wort, Gesandte. Jesus beruft diese 12 Männer, um sie zu senden. Das war erstmal hier der ganze Kontext. Und jetzt schauen wir uns das mal an und da können wir die nächste Folie uns mal angucken, ab Vers 13. Und dann heißt es: Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Vers 14, Simon, den er auch Petrus nannte, der wird hier als Erster genannt. Er wollte auch immer der Erste sein, ja, das war der, der immer hier gerufen hat, bevor er gefragt wurde manchmal, ja. Ziemlich vorlaut und so, aber ich finde das klasse, diese Leute, die hier aufgezählt werden, das waren wirklich ganz normale Fischer von Beruf, ja. Andreas, sein Bruder, Fischer, auch aus dem gleichen Holz wahrscheinlich geschnitzt wie Petrus, die waren halt zusammen aufgewachsen. Dann Jakobus und Johannes, Fischer. Kollegen von Petrus. Jesus gab ihnen einen Spitznamen, er nannte sie Donnersöhne. Ja, die ließen es ab und zu mal donnern, die waren ziemlich, manchmal kaum zu halten. Ja, wird uns die Geschichte berichtet, wo sie eines Tages in diesem Dorf sind und diese Leute, die wollen Jesus nicht hören und die Jünger und schmeißen sie förmlich raus und dann sagen die Donnersöhne: Jesus, sag nur ein Wort und wir holen Feuer vom Himmel und dann machen wir dem Spuk hier ein Ende. Ja, das waren die Donnersöhne gewesen. Philippus und Bartholomäus, wobei vermutlich Bartholomäus nur der Beiname war und er hieß mit richtigem Namen Nathanael. Und das war ja auch so einer. Jesus nennt ihn ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Er sagte, was er dachte. Ja, manchmal macht er auch seinen Mund auch zu schnell auf. Und Jesus musste ihn bremsen, also alles keine ganz einfachen Genossen. Matthäus, den haben wir kennengelernt, dunkle Vergangenheit, stadtbekannter Zolleinnehmer und Betrüger. Erst kürzlich hat er Buße getan, er wurde auch mit reingenommen. Dann Thomas. Aber passen wir auf, Thomas wird fälschlicherweise als Zweifler oft genannt. Das ist falsch. Nur weil er mal an der einen Stelle gesagt hat, ja, Jesus, ich will das sehen, wenn ich das nicht selbst gesehen habe, dass du auferstanden bist. Thomas, das war so ein richtiger Haudegen gewesen. Als sie am Weg nach Jerusalem waren, wird uns berichtet, und Jesus sagt ihnen, was auf ihn zukommen wird. Und die Jünger hatten echt Panik gehabt vor dem, was da passiert. Ja? Und Thomas sagte: Hey, Leute, kommt mit, lasst uns mit ihm sterben. Ja? Also der war so richtig dynamisch, würden wir sagen. Ja? Der kannte keine Scheu, keine Angst. Jakobus, des Alpheus Sohn, wird uns aufgezählt. Simon, genannt Eiferer, griechisch heißt das Zelotes. Man vermutet, dass er ein Zelot war. Das waren die, die mit Waffengewalt gegen die Römer kämpften. Also auch einer, der eher zu bremsen war. Judas, des Jakobus Sohn. Vermutlich ist hier ein anderer Name, ein Zweitname von ihm, Thaddäus. Und dann Judas Ischariot, der zum Verräter wurde. Manche Leute sagen auch Judas Ischariot hatte Feuer unterm Hintern gehabt. Ja? Und er hatte eine falsche Motivation, das wird uns nachher gesagt. Aber er hatte ja diese Wahl dann irgendwann getroffen. Ein Student kam mal zu seinem Theologielehrer und stellte ihm diese Frage, die sich natürlich für uns auch stellt. Er sagte, ey, ich habe ein ganz schwieriges Problem. Ich habe eine ganz schwierige Frage. Warum wählte Jesus den Judas? Der Theologieprofessor antwortet, kann ich dir nicht sagen, habe ich auch keine Antwort drauf. Aber ich habe eine viel schwierigere Frage. Warum wählte Jesus mich? Seht ihr? Mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Warum wählte Jesus mich? Ich glaube, wenn wir die Frage beantworten können, dann können wir die andere Frage vielleicht auch beantworten. Drei Dinge, die wir uns hier anschauen, die mich bei diesem Text hier am meisten herausfordern. Und da gehen wir mal zu der nächsten Folie. Es ist eigentlich heute wie damals. Die Volksmassen. Die gibt es auch noch heute. In Matthäus 9, Vers 36, das haben wir uns eben angeschaut. Als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich glaube auch, dass der Bedarf heute der gleiche ist. Schaut euch diese Verse nochmal an, Vers 18 und Vers 19. Das ist der gleiche Bedarf heute. Okay, viele Leute wollen nicht hören. Also hören im Allgemeinen schon, aber deshalb haben wir ja immer was auf den Ohren, ja, dass wir was hören. Und in der S-Bahn sitzt, das ist echt, man muss schon fast MP3-Player hören, weil du kannst dich auf nichts mehr konzentrieren. Von allen Seiten kommen da irgendwelche Geräusche auf dich, dringen auf dich ein. Ja? Es gibt ja sogar schon Schilder in der S-Bahn, da steht dann, dass man das nicht so laut machen soll und so weiter. Wir haben so viel auf den Ohren drauf, dass wir gar nicht mehr richtig hinhören können. Leise werden, um zu hören. Und ich glaube tatsächlich, dass es viele Menschen, und ich sage das jetzt mal bewusst so, da draußen gibt, ja? Wir sind ja jetzt drin. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die da draußen sind, die gerne hören würden, wo es wirklich lang geht. Ich glaube, da draußen gibt es viele Menschen, die wirklich wissen wollen, wie sie endlich erlöst werden können. Und das ist nicht irgendwelches religiöses Geschwafel oder religiöse Formulierung, sondern wirklich erlöst werden können von ihrer inneren Schuld, von ihren inneren Beklemmungen, von ihrem inneren Druck. Die wollen hören, wo gibt es wirklich eine Antwort? Und echte Antworten. Ja, die wollen endlich wissen, wo bekomme ich Sicherheit, wo bekomme ich Geborgenheit oder die Geschichte mit der Heilung hier. Ich meine, wir hängen uns doch alle an jeden Strohhalm, ja, Gesundheit um jeden Preis. Und dann nehmen wir auch Dinge in Kauf, wo man nicht so genau weiß, was ist denn die Quelle von dem, was da an Heilung vorgesprochen wird. Hauptsache es hilft, das hat dem geholfen, das hat ihr geholfen, das hat dem Kind geholfen, das hilft auch mir. Und jeder klammert sich an alle möglichen Strohhalme. Und wenn es die Schulmedizin nicht schafft, dann schafft es die Homöopathie. Wenn es die nicht schafft, dann gehen wir in den fernen Osten. Und wenn es das nicht, Hauptsache es hilft mir. Menschen sehnen sich nach Heilung. Und trotzdem ist unsere Gesellschaft so krank wie keine andere auf der Welt. Und es gibt ja tatsächlich viele Krankheiten, die kann man nicht einfach mit Pillen heilen. Oder unreine Geister. Auch das ist kein Thema, was irgendwie old-fashioned ist. Viele, die von Albträumen geplagt werden, die nachts wach, schweißgebadet wach werden und nicht mehr weiter wissen. Menschen, die in Abhängigkeiten drinstecken und die merken, das zieht mich richtig runter. Ich weiß nicht, was ich machen soll, auch viel in christlichen Kreisen. Es gibt Dinge, wo man denkt, Mensch, wenn ich endlich davon loskommen würde. Wir merken, dieser Text ist aktuell wie niemals zuvor. Oder dass die Sache mit dem Anrühren hier, ja, suchte ihn anzurühren. Leute wollen was zu greifen haben, Leute haben die Nase voll von all diesen toten Philosophien. Wir haben ja genug Beispiele von Dingen, die sind in der Theorie funktionieren, aber in der Praxis sieht es dann ganz anders aus. Ja, der Kommunismus, der das Paradies auf Erden verspricht, und dann in der Praxis, wo funktioniert es denn? Und genauso mit anderen Dingen, Menschen möchten was greifen können. Und ich glaube tatsächlich, dass die Zeit auch da ist, dass du, da wo du stehst, wenn du diese persönliche Beziehung hast zu Jesus, und du wirklich sagen kannst, ich kann das greifen, ja, ich kann das fühlen, ich weiß das tief in mir drin, dass das stimmt. Das ist nicht irgendeine Philosophie, die ich habe. Ja? Ach, jeder soll doch irgendwas glauben. Menschen sehnen sich wieder ganz neu nach Dingen, die sie greifen können. Ja? Menschen haben die Nase voll, mehr und mehr, dass sie ständig belogen, betrogen werden, durch die Medien, durch die Politik, durch alles Mögliche. Und weißt du, was das Coole ist? Das geht ganz praktisch. Das geht ganz einfach. Diese Sache hier, die ist so einfach, so greifbar. Darum stehe ich hier vorne. Diese Sache kannst du jetzt greifen. Wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, einen von diesen Punkten, vielleicht auch alle Punkte, und du sagst, das habe ich nicht. Ich habe nicht diese Heilung. Ich habe nicht diese Freiheit von diesen Gedanken, die auf mir lasten. Oder diese ganze Last, die mich niederdrückt, ich habe das nicht. Dann kann ich dir sagen, die Lösung liegt tatsächlich erstmal nur ein Gebet weit weg. Es beginnt mit einem Gebet. Und du kannst diesen Gott, diesen Jesus ansprechen. Einfach zu ihm beten und sagen, Jesus, ich habe es bis jetzt selbst versucht, Herr zu werden über meine innere Not, über meine äußere Not, über meine Beklemmung und über meine Unsicherheit, über all diese Dinge, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich merke auch, keine dieser Angebote, irgendwas, nichts greift so richtig. Wenn das stimmt, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen, wenn das stimmt, und das ist ja Jesus, hat ja Jesus getan, Jesus ist weitergegangen, er ist ans Kreuz gegangen, ja? Er ist gestorben, stellvertretend für meine Sünde, für meine Last, um mir diese Last wegzunehmen. Er hat ausgerufen, der Teufel hat alles dran gesetzt, um ihn vom Kreuz runterzuholen. Ja, da kamen alle möglichen Gruppen da und haben gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig doch runter. Und er ist da geblieben, er hat ausgehalten bis zum Schluss, bis er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und erst nach 3 Tagen, heißt es am 3. Tag, wurde er auferweckt von den Toten, um zu zeigen, dass er den Sieg hat. 1. Petrus 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott, und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, und das ist Barmherzigkeit, das ist Erbarmen über uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hier sitzen viele, die das persönlich erlebt und erfahren haben. Und die hier sitzen, sage ich mal einfach so, die wenigsten würden wahrscheinlich sagen, okay, das war ein großer Fehler, den ich damals gemacht habe. Sondern das hat mir ein völlig neues Fundament gegeben. Das hat mich freigesetzt, das hat mich befreit, das hat mich neu gemacht. Klar kämpfe ich immer noch mit irgendwelchen Sachen um mich rum. Das ist völlig klar, das werden wir immer tun, bis wir hier mal das Zeitliche gesegnet haben. Aber wir wissen, wir haben einen, an den wir uns wenden können. Und das ist so einfach, dass ich jetzt einfach das mal so mache, so mittendrin, zwischendrin, bete ich jetzt, spreche ich jetzt ein Gebet, und wenn du das für dich erkannt hast oder sagst, ich möchte das wirklich mal versuchen, ich habe schon so vieles versucht, warum nicht das? Dann sprich das Gebet einfach jetzt mit. Lass uns beten. Ich bete jetzt Satz für Satz und du darfst es einfach für dich leise mitbeten. Dein Leben Jesus geben. Herr Jesus Christus, ich habe das jetzt gehört und das macht irgendwie Sinn für mich. Ich möchte bekennen, dass ich bisher mein Leben alleine gelebt habe. Und ich möchte in diesem Moment jetzt alle Dinge, die jetzt vor mir sind, alle Sünden, dir hinlegen. Ich habe gehört, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich möchte das jetzt glauben. Bitte komm du jetzt in mein Leben. Vergib mir. Reinige mich. Und du bist am dritten Tag von den Toten auferweckt worden. Und du lebst jetzt. Dir will ich von nun an folgen. Danke Gott, dass du jetzt mein Vater bist. Hilf mir, mit dir zu leben. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast und hast es echt gemeint, ehrlich gemeint, von Herzen, dann darfst du wissen, du gehörst dazu. Du darfst Jesus nachfolgen. Und ich möchte dich echt ermutigen, wenn nach dem Gottesdienst, komm hier aufs Gebetsteam zu und sag das einfach oder sag das einem Freund, mit dem du gekommen bist oder einem Bekannten und lass es nicht einfach wegziehen. Vielleicht sind dir noch einige Dinge unklar und du sagst, ja, ich habe das schon mitgebetet oder ich habe es auch nicht mitgebetet, aber ich möchte das. Dann sprich einfach jemand an und das ist einfach so wichtig. Und ich habe das bewusst auch reingenommen, damit wir sehen können, das ist ganz praktisch und ganz einfach. Wir kommen zum zweiten Punkt. Heute wie damals. Die Volksmassen und die fehlenden Arbeiter. Jesus sagte in Matthäus 9, Vers 38, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Erinnert euch an das Bild des Flugzeugträgers. Ich habe die erste Predigt in diesem Jahr gehalten. Da ging es, habe ich gesagt, die Gemeinde soll sowas sein wie so ein Flugzeug. Träger, ja, eingesetzt in die Krisenregion dieser Welt. In dem Volksmeer sozusagen, ja. Warum? Das ist wichtig. Wir sind als Flugzeugträger, wir sind dazu da, um ausgesandt zu werden. Nicht um etwas zu zerstören, ja, da hinkt das Bild. Flugzeugträger, die haben meistens irgendwelche Kriegsflugzeuge da an Bord, ja. Sondern, ich sag mal, um die Werke des Teufels zu zerstören, ja. Aber um zu retten, vielleicht kannst du es auch einen Rettungsdampfer nennen. Aber wir sind auf jeden Fall kein Kreuzfahrtschiff. Ja? City Chapel Aida 3 oder so irgendwas, ja? Wir sind kein Kreuzfahrtschiff. Ein Kreuzfahrtschiff ist nur dafür da, die Leute zu entertainen und es schön gemütlich zu haben an Bord. Das sind manchmal 2000 Leute an Bord. Und die Aufgabe des Kapitäns, die Aufgabe der Mannschaft ist, dass alle sich pudelwohl fühlen. Die Aufgabe des Flugzeugträgers ist was ganz anderes, ist eine Mission. Da ist jeder Einzelne wichtig. Das sind welche unten am Funken oder am Sachen vorbereiten und so weiter und so fort. Da ist jeder Einzelne gefragt. Jeder Einzelne hat seine Aufgabe, um eine Mission zu erfüllen. Und mein Wunsch ist, dass wir das umsetzen können. Ich habe euch heute Morgen einen Film mitgebracht. Einige von euch haben den schon mal gesehen. Dieser Film heißt Verloren auf hoher See. Der wurde mal damals gezeigt vor einem Monat oder wann auch immer, als das Outreach-Team, unser Einsatzteam, die Arbeit vorgestellt hat und mich hat das sehr beeindruckt und ich möchte euch den jetzt mal, hoffentlich klappt's, zeigen und er geht 10 Minuten, lehnt euch zurück, das ist ja optimal hier zum Film gucken, schlaft nicht ein und lasst euch mitnehmen. Und Licht aus, wenn es geht.
Hier spricht die Rosa Mary, eine Explosion an Bord hat den Motor zerrissen. Es brennt im gesamten Maschinenraum. Das Schiff droht zu sinken. Over.
Roger. Rosa Mary, hier spricht die Küstenwache. Alle Schiffe im Umkreis 44 Grad Nord, 127 Grad West, bitte melden und sofort Bergungsmaßnahmen einleiten. Over.
Küstenwache 1254, hier spricht die Corpus Christi. Wir sind in der Nähe der Unglücksstelle und nehmen Kurs auf die Rosa Mary. Ein Treffen voraussichtlich in 7 Minuten. Over.
Mayday, Mayday, Mayday. 1254.
Ja, Fairbanks?
Es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe. Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote.
Wunderbar. Geben Sie Ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich. In 5 Minuten.
Ja, Sir.
Matrose McMillan. Was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst.
Wer sind Sie?
Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Tal der Entscheidung zu betreten.
Es tut mir leid, mein Herr.
Ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag?
Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben.
Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? Oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun?
Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an.
Jack, die Party ist beinahe vorbei.
Der Captain hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Burlow auf dem zweiten Deck melden sollen, zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Burlow hat die Rettungsboote klargemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir.
Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz.
Aber, Sir...
Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen.
Aber, Sir, dieses Schiff ist immerhin...
Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen?
Nein, Sir.
Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock?
Naja, schon möglich. Vielleicht, aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir.
Matrose McMillan? Meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr.
Thank you. Wieso ist denn noch keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen.
Noch nicht lösen?
Nein, sie müssen es vom Boot aus lösen, sobald das Boot aufs Wasser trifft.
Weiter!
Und Beeilung!
Wo bleibt die anderen?
Keine Ahnung!
Ah, ich glaube, da kommen sie! Schick sie mir rüber, allein komme ich nicht zurück!
Bootsmann Perlo! Ja, das wurde aber auch wirklich Zeit. Nein, 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 was soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich, verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klargemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur 6 Leute, also im Ernst?
Ja, Sir, ich...
Ist Ihnen klar, dass mindestens 2 Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu lassen?
Ja, Sir, ich
Wollen
weiß,
Sie mir
Sir.
Erzählen, dass wir jetzt 3 Rettungsboote runterlassen? Ganze 3 Stück, um 76 Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren?
Nein, Sir, ja, Sir.
Bei der Wassertemperatur können diese Menschen nur Minuten überleben. Und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute. Brock, was ist mit den anderen? Was läuft da?
Von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht.
Wie wollen Sie die bei 3 Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das 3 Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen.
Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot?
Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst.
Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind 12 Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Standpunkt des Rettungseinsatzes mitteilen?
Es wurden 3 Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over.
Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um die sie jeder beneidet. Eine Crew von 64. 24 Rettungsboote. Und die setzen nur 3 ein.
Mami, wo bist du?
Wir fahren sie gleich an Bord.
Gut festhalten. Mami, komm hier.
Gut festhalten.
Mami, bitte. Bitte.
Gottes Ebenbild im Menschen war das Bild der Liebe. so lange, bis die Stürme der Sünde...
Ja, einige, die den Film auch schon mal gesehen haben, die meinen, es gibt auch welche, die meinen, das ist ein bisschen zu provokant. Kann man das so tragisch sehen? Ich glaube auf jeden Fall. Das ist nämlich noch viel schlimmer. Das ist eigentlich noch viel tragischer. Dieser Film zeigt in einer, ich finde, in einer sehr realistischen Art und Weise, womit wir es zu tun haben. Wir sind nämlich der Corpus Christi hier. Der Leib Christi. Und ich glaube auch, dass wir als Gemeinde, und wir sprechen jetzt von uns, wir sprechen nicht von den anderen. Ja? Wir können ja immer schnell über die anderen reden, die so wenig machen. Wir haben ja 20 Missionare ausgesandt, wir haben ein Outreach-Team, wir haben einen Kurs jetzt wieder mit 20 Teilnehmern und. Aber wenn uns dieser Film bewegt oder diese Aussage bewegt, es kommt immer darauf an, was löst er aus. Wenn er uns bewegt, dann besteht noch Hoffnung. Wenn es uns provoziert, dann müssen wir uns fragen, wo stehen wir im Moment. Ja? Das ist der ganze Sinn und der ganze Inhalt, warum ich eben auch gesagt habe, wir sind als Gemeinde kein Passagierschiff, ein Kreuzfahrtschiff, passt ja gut mit dem Kreuz, so, sondern tatsächlich ein Flugzeugträger mit dem Auftrag zu retten. Mit dem Auftrag zu retten. Sarah und ich haben uns neulich nochmal darüber unterhalten und ich habe das auch schon oft gesagt. Das ist der ganze Grund von uns jetzt für den Dienst. Das ist unsere Leidenschaft, damit Menschen gerettet werden. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie, das gehört ja so dazu, ja, die haben ja 3 Rettungsboote runtergelassen und jede Gemeinde, und das gehört ja so ein bisschen schon zur Mode dazu, dass wir als Gemeinde Mission machen, dass wir als Gemeinde evangelisieren, oder wie das mal jemand gesagt hat, gut, dass wir ein Evangelisationsteam haben, ja, da ist wenigstens da mein Gewissen beruhigt. Wir machen ja, ich gebe ja mein Geld und wir haben ja Leute, die rausgehen und ich stelle mich genau damit drunter. Dass ich sage, Mensch, ich habe ja auch mal, ich bin Pastor, okay, aber was tue ich persönlich dazu beitragen? Dass Menschen errettet werden, dass es vorwärts geht, dass wir Dinge tun. Ja? Das heißt in diesem Zitat eben, wagen wir uns heraus oder geben wir uns da auch damit zufrieden, darüber nachzudenken, es zu tun? Rettungsboote, 3 wurden ins Wasser gelassen und die noch mit Widerstand. Das ist auch häufig zu sehen. Und unser übergeordneter Auftrag ist tatsächlich das, dass wir das tun. Jesus hat die Leidenschaft. Wir wollen ja Jesus nachfolgen. Wir bezeichnen uns als Christen. Das heißt Jesus. Ja, das ist ja ein Schimpfwort. Ja, die ersten Christen wurden Christen genannt, weil sie so die gleiche Leidenschaft hatten wie Jesus Christus. Und die Leidenschaft, die Jesus Christus hatte, war die Menschen, die das nicht haben. Die Menschen, die diesen Trost nicht haben, die diese Hilfe nicht haben, die diese Heilung nicht erleben, die ständig mit dieser Last um uns herum herlaufen. Und das ist unser übergeordneter Auftrag. Darum geht es, den einzusetzen. Und wir haben hier die ersten beiden Punkte und es gibt tatsächlich auch noch einen dritten Punkt und das ist mehr oder weniger eine Frage. Heute wie damals. Heute wie damals. Wie sieht das heute aus? Menschen, die sich rufen lassen. Was mich beeindruckt an diesen Jüngern ist, und da ich sage das jetzt mal ganz provokant, da gehört auch ein Judas Iskariot zu, was mich beeindruckt an diesen Leuten, die Jesus ruft, Jesus geht dahin, du und du und du, und sie lassen alles stehen und liegen und folgen. Das beeindruckt mich. Sie gehen mit. Und das war kein leichtes Leben, auf das sie sich da eingelassen haben. Sie mussten ihre Existenz aufgeben. Jesus hat ja ein paar provozierende Thesen da auch gebracht, ja. Und da sagte einer, ja, oh, ich muss erst noch hier mein Geschäft irgendwie delegieren. Und Jesus sagt, hey, wer so drauf ist, kannst vergessen, dann brauche ich dich nicht, ja. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir wieder neu auch uns diese Frage, jeder Einzelne diese Frage stellt, könnte es sein, dass Gott mich ruft? Könnte es sein, dass Gott mich haben möchte. Nicht nur mit diesem Maß, was wir im Moment tun. Ja? Innerhalb unseres Zyklus, innerhalb unserer Aufgabe als im Beruf, in der Karriere, in der Familie, mit Frau und Kinder und Haus und sehen, dass wir das Haus irgendwann mal abbezahlt haben und ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde. Aber kann es sein, dass Jesus auch heute noch ruft? Ja? Die sich rufen lassen. Und mit dem Rufen lassen, das kann zum Beispiel so etwas sein, was wir eben gesehen haben. Ja? Ich merke, wie was in Bewegung kommt, wie hier Menschen sind, die etwas anfangen. Zum Beispiel dieses Kreativteam, wenn ihr genau hingehört habt, ist das Ziel, damit auch dadurch Menschen gewonnen werden. Oder andere haben Jugendarbeit im Herzen und sagen, Mensch, es gibt so viele junge Menschen, die jetzt vor einer Weichenstellung stehen. Was tun wir dafür? Lassen wir das einfach so sausen oder sagen wir, naja, okay, das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, wir haben mehr so ein bisschen das ältere Spektrum jetzt und das wollen wir abdecken. Und zurzeit gibt es auch so eine ganz interessante Initiative innerhalb der Allianz, das nennt sich Stadtbeweger. Ja? Ich finde das klasse, dass im Moment scheint es so in verschiedenen Gemeinden so zu brodeln, um zu sagen, hey, wir haben doch einen Auftrag hier in dieser Stadt. An den Menschen, in unserer Umgebung, da wo wir sind. Und darüber hinaus heißt es da, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12. Ja? Die ließen sich rufen und die Motivation dahinter aus Matthäus bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und mein Wunsch für heute ist, dass jeder Einzelne, dass wir uns alle nochmal in Frage stellen, ist das, was ich mache, ist das, was Gott für mein Leben will? Oder gibt es vielleicht noch mehr? Ist das, was ich im Moment, wie ich im Moment lebe, lebe ich voll im Willen Gottes? Oder gibt es irgendwas, was Gott mir aufs Herz legt? Oder sich selbst doch zu beurteilen, wie beurteile ich überhaupt die Gemeinde? Rede ich von der Gemeinde als die City Chapel, als was die machen und was die tun und hier könnte man eigentlich noch was besser machen und hier könnte man was anders machen, ja? Und hier möchte ich ein bisschen mehr vielleicht auch entertained werden oder sage ich, ich bin Teil von Gott hier reingestellt. Ich gehöre mit dazu und ich finde das so stark. Das waren ja Besatzungsmitglieder, ja? Da war irgendjemand, ja, da kam eine Kellnerin und der Matrose und alles und die gingen raus. Dieser Ruf gilt an alle. Und ich glaube, Gott will noch einiges bewegen durch dich, durch jeden Einzelnen. Und es arbeiten viele mit. Und trotzdem, auch ich, wir alle müssen uns die Frage gefallen lassen, stehe ich im Willen Gottes oder hat Gott was anderes vor? Möchte er was tun? Möchte er was bewegen? Noch mehr bewegen? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Möchte Gott vielleicht, dass du in den vollzeitlichen Dienst gehst? Oh, der Zug ist längst abgefahren. Ey, ich bin 35, ich bin jetzt in meiner steilen Karriere drin, ich habe 2 Kinder, Familie, wir haben gerade ein Haus gekauft. Möchte Gott das? Frag ihn. Möchte vielleicht, dass du reduzierst im Job? Ich weiß, wir haben ab und zu mal den Heinz Struppler eingeladen von Zürich. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, ihn einzuladen, weil er hat eigentlich nur dieses Thema drauf. Ja? Und dann kommen jedes Mal regelmäßig nach der Predigt Leute auf mich zu und sagen, hey, das kann man doch nicht sein. Ja? Es können ja nicht alle in die Mission gehen. Nein, stimmt. Aber 10% vielleicht. Ja? Wir haben im Moment so einen Schnitt von 1-2% vielleicht. Ja? Dass man sich einfach fragen kann, was hat Gott vor? Möchte Gott vielleicht, dass ich meinen Job auf 80% reduziere und 20% einsetze, meinetwegen um irgend so eine Arbeit aufzubauen, um mit Jugendlichen zu arbeiten oder im Evangelisationsteam was Neues anzureißen? Was möchte Gott? Ich möchte uns wirklich, jeden Einzelnen von uns, ermutigen und herausfordern, dieser Frage nachzugehen. Ich erinnere mich, wir waren neulich auf einer Ältestenklausur gewesen, im Monbachtal, wunderschöner Ort. Und da haben wir uns unterhalten mit einem, ich muss jetzt sagen, ein junger Mann, also er war wahrscheinlich jünger als ich. Ja. Und er setzte sich mit uns an den Tisch und das hat uns total beeindruckt. Das war ein Mensch, der hat bis vor 5 Jahren an seiner Karriere gearbeitet, Ingenieur, der war in einer Firma, hat dem Beruf total Spaß gemacht, war total ausgefüllt damit, verheiratet, mittlerweile auch 2 Kinder und Gott ist ihm irgendwie begegnet, keine Ahnung wie. Und Gott hat ihn gefragt, bist du bereit, mir vollzeitlich zu dienen? Er hat es dann nicht genau erzählt und geschildert, wie das passiert ist. Auf jeden Fall, er hat sein Ding hingeworfen, hat seine Karriere hingelegt und alles hat das mit seiner Frau. Sie hat auch ein Ja dazu gehabt. Es ist natürlich wichtig, dass beide das so sehen. Ja. Und er ist zu einer Bibelschule gegangen, 2 Jahre. Und er sitzt jetzt auf Abruf bereit. Und er sagt, ich bin gespannt, was Gott vorhat. Wir wollen in die Mission gehen. Wir haben das hier in der Gemeinde auch schon erlebt. Ich denke zum Beispiel an Bauers, die nach Israel gegangen sind. Okay, sie sind wieder zurück. Gott hat sie anders geführt, ja. Wir haben gerade zur Zeit auch wieder ein Ehepaar so in der Wartestellung, um rauszugehen. Warum sage ich das? Ich sage auch nicht damit, das eine ist mehr oder besser wie das andere. Aber ich glaube, unser Auftrag ist, dass wir hier diesen übergeordneten Auftrag haben, dass Menschen gerettet werden. Wie auch immer. Das ist Gottes Sache. Gott sagt, ich habe mich früher als Jugendlicher nicht getraut, dieses Gebet zu beten hier. Den Herrn der Ernte um Arbeiter zu bitten. Das ist nämlich ein schwieriges Gebet. Ich wusste nämlich, sobald ich dieses Gebet spreche, bin ich auch bereit. Ja? Und irgendwann konnte ich das aus vollem Herzen bitten, weil ich diese Not selbst gesehen habe. Aber warum? Weil ich selbst auch bereit war zu gehen. Es muss eine ganz neue Dynamik ausgehen. Und dieser Flugzeugträger kann nur funktionieren, wenn auf diesem Flugzeugträger diese Flugzeuge sind, wenn genug Piloten da sind, ja, die sich rufen lassen. Und dann macht es auch Sinn, mit dem ganzen Bodenpersonal gemeinsam an dieser Sache zu arbeiten. Und ich möchte uns ermutigen, ich möchte dich ermutigen, jeden Einzelnen, dich herauszufordern. Und das ist ein Stück weit auch ein Ziel von dieser ganzen Geschichte. Weil ich sage, eine Anwendung daraus ist, Jesus ruft Leute in den vollzeitlichen Dienst. Also Vollzeit, wir sind ja alle irgendwie vollzeitlich am Schaffen. Ja? Aber in den Dienst für Jesus da zu sein, vielleicht alles mal hinten dran zu legen. Und es kann sein, dass es nur eine Person betrifft. Es kann sein, dass es 10 Personen sind. Es kann sein, dass es noch viel mehr sind. Oder vielleicht ist es einfach die Entscheidung, ich möchte raus aus dieser Bequemlichkeit, aus meinem eingerosteten Christsein, raustreten und sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Ich gehe einfach mal aus dieser schönen, gemütlichen Atmosphäre raus und sage, hier bin ich. Das ist das Wenigste, was wir machen können. Und sehen, was macht Gott? Was hat Gott vor? Lass uns doch mal aufstehen zum Beten. Und Jesus sieht das heute genau wie damals. Er sieht die Volksmengen und er ist innerlich bewegt über die, die jetzt heute Morgen nicht hier sitzen. Die irgendwo sind. Ich meine jetzt nicht die, die von sich sagen, wir haben so ein glückliches Leben, wir genießen die Natur, uns geht es gut. Es ist oft schwierig, diese Menschen anzusprechen, aber es gibt ein Heer da draußen von Menschen, die sind todunglücklich. Es gibt ein Heer da draußen von Menschen, die vielleicht sogar kurz vor dem Selbstmordversuch stehen und keine Hoffnung haben, keine Orientierung haben, Fragen haben. Wie werde ich fertig mit dieser ganzen Geschichte? Wer nimmt sich meine Probleme an? Was kann ich tun? Hier in Stuttgart, in der Region, in Deutschland, vielleicht in Ostdeutschland besonders, wo es so wenige Christen gibt, oder im Norden von Deutschland. Oder in anderen Ländern. Wir werden diesen Auftrag nicht erfüllen mit dieser Geschwindigkeit, wie zur Zeit der Leib Christi unterwegs ist. Ich habe neulich gehört von einem Missionar, der sagt, in 10 Jahren kann das ganze Feld Afrika geht zum Teil verloren, weil es in Afrika überalterte Missionare hat, die dort einen Dienst tun. Und es braucht den Support aus Europa, damit es funktionieren kann, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Ich denke an die Herrnhuter Brüdergemeinde, die Tausende, über 2000 Leute ausgesandt hat, in einer Zeit, wo keine Kohle da war, wo keine Sicherheit da war, wo die Leute ihren Sarg noch mit aufs Schiff genommen haben. Zeiten sind eigentlich schon vorüber. Es ist heute viel bequemer. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, dich auffordern. Ich möchte dich auffordern, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Stell dich Jesus neu zur Verfügung. Sag, hier bin ich. Das heißt nicht, dass du da draußen ein Flugticket nach Südostasien kriegst. Das meine ich nicht. Aber einfach dieses zur Verfügung stehen. Und Gott hat einen guten Plan mit dir. Weißt du, wie wir das jetzt machen? Diese Apostel hier, die standen mitten auf dem Platz mit vielen anderen. Jesus hat sie direkt angesprochen, hat gefragt, kommst du mit? Um das zu tun, ich möchte jetzt für diejenigen beten, die sagen, hier bin ich. Oder vielleicht neu sagen, ich bin irgendwie eingerostet. Und ich möchte dir, Jesus, neu nachfolgen, dass du mir ein Handzeichen gibst. Wir machen das gemeinsam dann und dann bete ich für euch. Gib doch mal ein Handzeichen, wenn du das bist. Einfach die Hand hoch. Halleluja. Lass die Hand oben und ich möchte für dich beten. Herr, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt die Hand hebt und sagt, hier bin ich. Du siehst das Herz und das ist die Bereitschaft, die es braucht. Herr, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Aktionen machen. Es geht erstmal darum, dass wir bereit sind. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, sprich du jetzt in das Herz hinein eines jeden Einzelnen und dass diese Entscheidung wieder ganz neu, echt und ernst gemeint sein darf. Herr, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen kennst. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen siehst und lieb hast. Nimm diese Entscheidung an und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist das, was du jetzt hier anfängst, in jedem Einzelnen, dass du das weiterführst. Und ich danke dir dafür, dass du Gott bist. Dass du Gott bist, der auch heute noch rettet, der auch heute noch Wunder tut, der auch heute noch Menschen rettet. Ich segne euch im Namen unseres Herrn Jesus. Ich segne euch mit der Kraft Gottes, die auf euch kommen wird und dass ihr seine Zeugen sein werdet. In Stuttgart, in der Region oder wo auch immer Gott euch hinsendet. Danke, Jesus, in Jesu Namen. Und Herr, ich möchte dich für uns alle bitten, dass du dein Werk tust. Herr, ich bin überzeugt davon, dass wo wir jetzt im Moment sind als Chapel, das ist vielleicht gerade mal der Anfang. Das ist nicht die Vollendung. Wir möchten keine große Gemeinde, eine weitere große Gemeinde sein in Stuttgart. Wir möchten ein Gefäß sein zu deiner Ehre. Wir möchten ein Rettungsdampfer sein, ein Flugzeugträger, ein Segen für andere. Herr, ich möchte es einfach hier bekennen. Dazu hast du mich berufen, dazu hast du uns berufen. Und wir stellen uns hier dir völlig zur Verfügung. Wir möchten deinen Einsatzbefehl umsetzen. Dass das, was du hier in dieser Gemeinde tust, in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Lass uns jetzt noch zwei Lieder singen und indem wir singen, das verarbeiten und Gott antworten und mit ihm im Gebet bleiben.